Mutig entscheiden und machen. Der Podcast von Wolfgang Walter Wulle im Gespräch mit Gästen als eingespieltes Duo oder allein. Drei Formate, ein Fokus und immer
wortstark.
Los geht's!
Ja, guten Morgen. Es ist wieder Montagmorgen, 5.30 Uhr bei Mutig entscheiden und machen. Und ich freue mich total, dass ihr wieder zugeschaltet seid, um euch die nächste Folge anzuhören. Und heute sage ich euch schon jetzt, heute wird's spannend. Wir tauchen heute ein, und zwar in die Schwerkriminalität. Heute habe ich einen Gast bei mir, bei dem man sich schon beim Lesen der Kurzbeschreibung fragt, ob ein einziges Leben dafür eigentlich ausreicht. Roland Buss. Roland Buss ist Kriminalhauptkommissar AD und in seiner Dienstzeit war er ein außergewöhnlicher Experte für Schwerkriminalität, Vernehmung, Kommunikation und Menschenkenntnis. Und gleichzeitig jemand, der sich nicht in eine einzige Schublade stecken lässt. Und vermutlich würde er jede Schublade ohnehin zuerst mal auf Spuren untersuchen. Nein, Roland ist Generalist. Er ist Multipassionist, Autodidakt, Verleger, Schreiber, Keynote-Speaker, Gourmet, Weinkenner für außergewöhnliche Weine, Gastronom und leidenschaftlicher Koch. Also ein Mensch, der nicht nur weiß, wie man Schwerverbrechen aufklärt, sondern offenbar auch, wie man einen sehr guten Abend gestaltet. Was mich an Roland besonders interessiert, ist genau diese Verbindung. Auf der einen Seite die harte Realität kriminalistischer Arbeit, die Begegnung mit Tätern, Opfern, Motiven, Lügen, Wahrheit und den oft sehr feinen Spuren menschlichen Verhaltens. Und auf der anderen Seite ein Mensch, der mit Genuss Sprache, Bühne, Kulinarik und Unternehmergeist unterwegs ist. In seiner Arbeit als Keynote-Speaker geht es um Kommunikation, um Führung, um Entscheidungskraft und um die Frage, wie wir Menschen wirklich verstehen können. Nicht theoretisch, sondern dort, wo Worte, Verhalten und innere Motive manchmal weit auseinanderliegen. Und damit passt Roland Buss wunderbar in diesen Podcast, denn bei Mutig entscheiden und machen geht es genau darum, genauer hinzuschauen, klarer zu denken, mutiger zu handeln und manchmal auch zu erkennen, dass das Entscheidende nicht auf den ersten Blick sichtbar ist. Lieber Roland, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist. Herzlich willkommen bei Mutig entscheiden und machen.
Lieber Wolfgang, man sagt öfter, nie so eine schöne Anmoderation gehört. Gut, dass es ein Podcast ist. Ich bin ein bisschen rot geworden.
Na, Roland, du bist auch ein außergewöhnlicher Mensch und wir kennen uns jetzt ja schon so ein paar Jahre. Und ich erinnere mich noch genau an unser erstes Kennenlernen. Da waren wir ja bei der GSA. Also für die Hörerinnen und Hörer, das ist die German Speaker Association. Das ist der Verband für professionelle Redner und Rednerinnen. Und da saßen wir bei der Mitgliederversammlung, saßen wir nebeneinander und wir kannten uns vorher nicht und ich habe ihn so angeguckt, den Roland, und ihr seht es ja auch am Coverbild, und dann habe ich zu ihm gesagt, also bist du Speaker, was machst du denn sonst? Also irgendwie, wenn ich dich so sehe, dann denke ich an den Tatortkommissar, nämlich an Schimanski. Und dann sagt er, ja, ich bin tatsächlich Kriminalhauptkommissar. Das war unsere erste Begegnung, Roland, gell?
Ja, stimmt. Wir müssen mal gemeinsam uns erinnern, ob das jetzt 5, 6 oder 7 Jahre her ist, aber spielt keine Rolle. Damals war ich noch eben im aktiven Dienst.
Genau.
Und ich die Frage 100%ig bejahen. Und heute ist es so, also seit dem 28.02.2023 bin ich immer noch Kriminalhauptkommissar, darf aber dazu und sollte dazu erwähnen A.D. A.D. heißt für Außerdienst.
Ja, weißt du, wenn man dich so beschreibt, Roland, dann reichen ja klassische Berufsbezeichnungen kaum aus. Ja, also Kriminalhauptkommissar, Gastronom, Verleger, Keynote-Speaker, Schreiber, Gourmet, Weinkenner und Koch aus Passion. Also das ist ja Wahnsinn. Und mich interessiert natürlich auch aus meiner Arbeit als Potenzialprofiler, was davon ist Rolle Und was davon ist Talent? Und was davon ist vielleicht dein innerer Antrieb, also der sich immer wieder neue Ausdrucksformen sucht?
Ach Wolfgang, ich habe lange Zeit habe ich mit mir ein bisschen gehadert, wo ich gedacht habe, Junge, was stimmt denn mit dir nicht? Also 41,5 Stunden im täglichen Dienst, seinen Mann zu stehen, dort Verantwortung zu übernehmen, Kriminalfälle zu lösen, als Teamleiter auch das Team mitzunehmen, das dürfte eigentlich an sich schon ausreichen, um ein erfülltes Leben zu haben. Aber in mir steckt hier irgendwas drin und alles, was du sagst, ich spreche gerne von Passion, weil Leidenschaft immer so ein bisschen verniedlicht wird. Aber das ist eine ganz starke innere Überzeugung, wo ich gelernt habe, dem auch jeweils nachzugehen, weil ich sonst unrund laufe. Also wenn ich mal nicht irgendwo für viele Menschen koche, fühle ich mich nicht wohl. Wenn ich mal kein Wine-Tasting mehr veranstalte, fühle ich mich nicht wohl, wenn ich nicht schreibe. Also ich habe lange Zeit gebraucht, um mich selbst zu verstehen und habe dafür auch was Außergewöhnliches getan. Und seitdem gestehe ich mir all diese Geschichten zu. Vielleicht ist ein Punkt noch wichtig. Gerade die Kulinarik nimmt ja einen sehr großen Teil ein. Und da habe ich gefragt, wo kommt's denn her? Also meine Mutter war eine tolle Köchin, aber da muss irgendwo mehr gewesen sein, um das so extensiv zu leben. Und ich glaube, der Schlüssel könnte darin liegen, wenn du im täglichen Leben, also im Dienst, so viel mit dem Leid anderer Menschen zu tun hast, mit unschönen Sachverhalten, dann ist, glaube ich, meine Seele so gestrickt, dass sie nach Balance sich sehnt. Und das waren dann immer die Genussthemen. Also, wo andere sagen, ja, der hat schwer einen an der Murmel, da haben die vollkommen recht. Aber das war immer ein sehr guter Ausgleich.
Also das hast du auch schon während der Zeit, als du noch im Dienst warst, hast du das auch schon so gelebt, wie jetzt natürlich noch vielleicht exzessiver, weil der Dienst jetzt nicht mehr ist?
Ja, und das ist ja so, kannst ja auch in einem deutschen Beamtenverhältnis nicht tun und lassen, was du willst. Du musst alles dann eben auch im Rahmen der Nebentätigkeit anzeigen und genehmigen lassen.
Klar.
Ich habe aber gelernt, die Passion auch in Projekten zu denken. Also nicht alles gleichzeitig, sondern mal das nach vorne ziehen, mal das nach vorne ziehen, weil auch mein Tag bei allem Bemühen, bei aller Leidenschaft hat einfach auch nur 24 Stunden.
Klar, und als Kriminalhauptkommissar warst du bestimmt auch zu ungewöhnlichen Zeiten dann auch im Einsatz, wenn es darum ging, Verbrechen aufzuklären.
Ja, natürlich.
Klar. Irgendwann, und das hast du mir mal erzählt, dass du erkannt hast für dich, dass so diese Vielfalt kein Durcheinander ist, sondern dass es vielleicht eine besondere Form von Potenzial ist, die da in dir steckt. Und du hattest gerade das auch so in den Kontext zu Passion gebracht, also nicht nur zu Leidenschaft, sondern zu Passion. Und Passion ist ja was viel Tieferes, was viel Intensiveres, Tieferes wie Leidenschaft. Wann hast du gemerkt, dass das mehr ist als wie Leidenschaft?
Ich habe auch schon in jüngeren Jahren als junger Kriminalkommissar vielleicht nur einzelne Facetten. Ich hatte ein sehr spätes, kreatives Coming-out. Ich glaube, wenn meine Eltern genauer hingeschaut hätten, hätten die, glaube ich, nicht den Einstellungsberater, der ein Fußballkollege meines Vaters war, auf mich losgelassen, der mich natürlich, als ich jung war, für den Beruf hat begeistern können. Aber meine wahre Passion war schon, dass ich mit 14 mich aus dem Leben gezeichnet habe, mir ein Praktikum bei einem Architekten besorgt habe. Und dann hatten meine Eltern, die hatten so einen väterlichen Freund, so einen Mentor, der war Prokurist in einer großen Firma. Und Herr Schulmann sagte immer, nee, der Junge braucht was Solides, der braucht eine kaufmännische Ausbildung. Und ja, so habe ich zunächst eine kaufmännische Ausbildung gemacht, habe dann festgestellt, ist nicht meins. Und dann bin ich hier zur Polizei. Und der Beruf hat irre Spaß gemacht. Aber für so einen kreativen Geist wie mich waren manchmal eben die Rahmenbedingungen auch sehr, sehr eng. Aber ich habe fast immer Glück gehabt. Ich habe die Funktionen gesucht, gefunden und mich darauf beworben, wo ich die Kreativität, was eine starke Seite von mir ist, einfach auch ausspielen konnte. auch im Bereich der Schwerstkriminalität.
Ja, du hast mir ja mal verraten, Roland, ich weiß nicht, ob wir das hier so sagen dürfen, aber ich probiere es einfach mal. Du hast mir ja mal verraten, mir mal so einen Einblick gegeben, dass du so Anfang der 2000er Jahre, muss es irgendwann gewesen sein, wo du letztendlich so eine außergewöhnliche Verhörmethode dir überlegt hast oder herausgefunden hast, dass du damit gut vorwärts kommst im Aufklären der Fälle, das heißt im Überführen der Verbrecher. Magst du da was dazu sagen?
Ja, kann ich sehr gerne tun. Es war aus einem größeren Delikt heraus. Es war ein Raubüberfall auf einem großen Verbrauchermarkt. Und ich hatte zwar keinen Dienst, aber mein Spezialgebiet war das des Raubes. Die Kollegin, die im Dienst war, die also dann Bereitschaftsdienst hatte, die wurde da hingerufen und das war schon eine große Gemengelage. Also zur abendlichen Zeit 50 Zeugen anwesend, wo dann dieser Raubüberfall passierte, das ist schon strubbelig. Da brauchst du auch mehr Leute. So, und dann habe ich nachher als Ermittlungsführer alle Zeugenaussagen ausgewertet, ne, und da ergaben sich für mich Unstimmigkeiten. Dann habe ich gesagt, ich würde gerne für den nächsten Tag eine Rekonstruktion anberaumen. Das heißt, man spielt den Fall nochmal durch, auch mit dem damaligen Opfer, mit Zeugen. Der Täter wurde dann von einem Kollegen halt schauspielerisch gestellt. Und danach war für mich irgendwo, gab es ein Bauchgefühl, dass ein Ladendetektiv, der die Kassiererin begleitet hat, um die Tageseinnahmen zum Tresor zu bringen, dass da irgendwas komisch war, wie er seine Rolle gespielt hat. Und war für mich ein Indiz, mal unsere Finanzermittler zu bemühen, dass sie mal so eine Kontoverdichtung machen, wie ist seine finanzielle Lage. Also wir bekamen ein Bild davon, dass er möglicherweise aufgrund seiner finanziellen Situation ein Motiv haben könnte, an diesem Raub mitgewirkt zu haben. Weil eine eigentliche Funktion war, ich begleite die Kassiererin und schütze sie auf dem Weg zum Tresor. Aber da es bei dieser Rekonstruktion Unstimmigkeiten gab und dann seine finanzielle Lage, da kamen noch zwei, drei andere Indizien dazu, hat ein Staatsanwalt letztendlich, ist unserer Logik gefolgt und ein Richter hat den Beschluss ausgestellt. Das heißt, es gab eine Telefonüberwachung, wo ich den jungen Mann dann über 3 Monate begleitet habe, ohne dass er es wusste. Ich bekam also ein Gefühl dafür, wie der tickte. Also wenn man quasi der Mann im Ohr ist, dann weißt du nach 3 Monaten, ne, habe ich mit einem komplett durchtriebenen Menschen zu tun oder habe ich mit jemandem, und das ist vielfach so im Bereich des Raubes, habe ich es mit einem Konflikttäter zu tun. Das heißt oftmals eine Spielsucht oder eine Drogensucht oder manchmal eine hoffnungslose Überschuldung. Ja, und bei diesem Mann, ganz ehrlich, wenn man das Verbrechen beiseite stellt, da kann man nicht schön reden, aber ansonsten hatte ich einen sympathischen, angehenden Familienvater zu tun. Und am Tag X, als wir dann zugeschlagen haben, sprich an mehreren Stellen Menschen festgenommen haben, die mitgewirkt haben können und Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt haben, da kommt irgendwann der Punkt, wo er mir auch gegenübergesetzt wird. Also das war dann mein Part, ihn zu vernehmen. Und du merkst dann auf mal, natürlich steht was zwischen uns. Und das lässt sich auch vergleichen mit sonstigen Gesprächen, die ein Gefälle haben. Das heißt durch Hierarchie oder so.
Ja, klar.
Ich stehe über dir, ne, oder in diesem Fall ich gut, du böse.
Ja, ja, so muss ja sein Eindruck auch gewesen sein. Ich meine, er wusste ja genau, wenn er den Mund aufmacht, kann er überführt werden, ne?
Genau, so war das. Und dann habe ich irgendwann aus dem Bauch raus, das stand in keinem Lehrbuch, das habe ich im Studium nicht erlebt. Du darfst dir vorstellen, der Raubüberfall an sich, das ist eine Menge Papier. Ne? Also in Form von Akten. Die lagen mitten auf dem Tisch.
Klar.
Dann habe ich ihn angesprochen, ne? Lieber so und so. Ne? Ich nehme mal hier den Fall, den Raubüberfall, und stell ihn aus der Mitte rechts von uns hin. Und dieser Fall ist eine Verhaltensweise, die nicht okay ist. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber ne, jetzt direkte Linie, ich schaue dir in die Augen und ich habe 3 Monate bei dir am Ohr gehangen. Ich glaube nicht, dass du ein wirklich böser Mensch bist. Aber du müsstest mir jetzt bitte erklären, damit wir es gemeinsam mit Gericht erklären, wie es dazu gekommen ist. Wir haben ein grandioses Grundgesetz. Artikel 1, Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich habe ihn also nicht in seiner Würde tangiert, sondern habe gesagt, wir haben hier ein Problem. Das haben wir isoliert, haben wir beiseite gestellt. Das ist der Raubüberfall. Und wir beide kümmern uns jetzt drum, dass da Klarheit reinkommt.
Super.
Ich durfte das später lernen. Also ich habe das natürlich dann auch auf der Bühne oder, sagen wir so, erstmal im Job. Das geht ja jedem. Also mal jede Dame, die uns zuhört, jeder Mann, der uns zuhört. Wenn du irgendwo drin erfolgreich bist, ja, dann wiederholst es. Also du perfektionierst deine Methode. Und nachher war das für mich ganz spielerisch leicht. Und auch im normalen Leben, wenn irgendwo eine Problemlage da war, also ein Konflikt zwischen Menschen, wo man sagt, wir beschreiben mal genau ein Verhalten oder dieses Problem links beiseite, nicht beiseite ad acta, meine ich damit nicht.
Ja, klar, einfach mal geparkt.
Und in dem Bereich sind wir nicht d'accord, wie kriegen wir es gelöst?
Ja, ja. Und er hat sich dann dir geöffnet.
Ja. Also in dem Bereich konnte ich merken, wie Steine bei ihm von der Schulter fielen, weil
klar.
Für viele ist Verbrechen ja keine Lust, ist ja auch eine Last, mit dieser Bürde zu laufen, eine relativ junge Kassiererin da traumatisiert zu haben. Du musst erstmal ja in eine gescheite Kommunikation, in eine gescheite Beziehung reinkommen, damit jemand, also du wirst als Ermittler, habe ich ja auch alles lernen dürfen, du wirst ja permanent auf Vertrauenswürdigkeit gescheckt. Deshalb ist nämlich wichtig, auch auf die Details zu achten und damit in Vorleistung zu gehen.
Klar. Das erinnert mich sehr, sehr stark, wenn ich auch in Mediationen war, mache ich ja nicht mehr so viel jetzt, aber habe ich früher sehr, sehr viel gemacht. Oder auch wenn es um Konfliktklärungen geht, jetzt so im Generellen, dann habe ich auch mal einen Satz geprägt, verstehen wollen, ohne einverstanden sein zu müssen, weil das öffnet nämlich den anderen Menschen. Damit treten wir ihm empathisch entgegen und darüber haben wir uns ja auch schon mal so privat unterhalten. Was hat denn am Ende auch dann dazu geführt bei dir, dass sich die wirklich Schwerverbrecher dann ja auch dir gegenüber geöffnet haben und du an sie rangekommen bist, in sie reingekommen bist und dann eben genau, dass ihnen dann diese Last von den Schultern fällt, ne? Und das hat mich gerade so dran erinnert an dieses Verstehen wollen, ohne einverstanden sein zu müssen. Also ich will es gerne verstehen, was da passiert ist, warum. Ich möchte es gerne einordnen können. Da können wir nicht drüber diskutieren. Das ist passiert. Das ist Fakt. Ja, aber ich würde es gerne verstehen, warum ist es passiert?
Genau. Gerade im Verbrechensbereich. Also mir war immer nicht nur den Fall zu klären und jemanden festzunehmen, sondern auch das Warum dahinter, also ehrlich ans Motiv dran zu gehen.
Ich glaube, das war auch wahrscheinlich das, und wir haben ja beim Glas Wein schon die ein oder andere Geschichte von Bonnie und Clyde und so gehört von dir. Und ich hatte in jeder Geschichte, die du mir erzählt hast, wo wir zusammen drüber gesprochen haben, war immer genau das, die empathische Verbindung zu dem Gegenüber. Also aus Empathie heraus, aber nicht aus Taktik, sondern was ich immer wieder rausgehört habe, du wolltest wirklich den Menschen dahinter verstehen, der diese Straftat begangen hat.
Wenn wir nochmal in dieses Jahr 2001 reingehen, den Fall, den ich so ein bisschen angeteasert habe. Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal bewusst einen Straftäter als Spiegel benutzt. Also ich habe hinterher ihn gefragt, sag mal, wo hat's Klick gemacht? Also wo ist dir deutlich geworden, wahrscheinlich wird er diesen Fall klären. Und da habe ich ganz viel über ihn erfahren. Wir haben danach noch ein, zwei Gespräche gehabt, wo ich gedacht habe, das ist ja spannend. Also einfach, welches Tool oder welches Verhalten erzeugt Wirkung bei einem Straftäter?
Und was war das?
Er sagte, dass bei der Rekonstruktion, wo er dann eben auch Teil der Sachen war, er sagte, wie du reingekommen bist, wie du die Teams eingeteilt hast, sagt er, das war präzise, das war kollegial, das war empathisch. Und sagt er, ich habe gedacht, der macht einen scheiß guten Job, der kriegt dich.
Scheiß guten Job, der kriegt dich. Ja, nun, und vielleicht war er damals auch schon in dem Moment schon ein bisschen erleichtert, weil wie du sagst, ja, so eine Bürde zu tragen ist ja auch nicht einfach, ne? Das lastet ja schwer.
Erlaub mir noch den Satz dazu. Ich habe den konsequent zu Ende gedacht. Wenn er diese Wirkung bei mir nicht wahrgenommen hätte oder mich so interpretiert hätte, wäre er vielleicht in der Rekonstruktion nicht nervös gewesen und hätte den einen oder anderen, sag mal,
okay,
die Einordnung galanter hinbekommen. Also das war für mich eine ganz klar die Abhängigkeit. Und dann das Erproben beim Erstkontakt mit einem Straftäter, welche Wirkung möchte ich erzeugen?
Welche Wirkung wolltest du erzeugen?
Ja, damals habe ich agiert, wie ich bin. Nee, aber als ich festgestellt habe, dass das so wichtig ist, habe ich natürlich noch bewusster das erste Aufeinandertreffen. Wir sprechen alle immer von der Macht des ersten Augenblicks.
Ja, stimmt.
So, und wenn das in so entscheidenden Fällen so eine Reichweite hat oder so eine tiefe Bedeutung hat, dann darf ich da noch mehr drüber nachdenken. Und jetzt auch für die Menschen, die uns zuhören, ist, manchmal haben wir das im Business-Kontext, wo wir ja einen Menschen zum ersten Mal treffen. Das ist nicht schlimm, sich davor drüber bewusst zu werden. Ne? Wie bin ich? Wie komme ich authentisch am besten rüber? Ne? Also keine Rollen zu spielen. Irgendwo hast du mal gesagt, Rollen spielen, bin ich. Also in allen Facetten, die du ansprichst, ne, bin ich 100% ich, Roland Bust.
Ja, das spüre ich ja. In jedem Moment, wenn wir zusammen am Herd stehen und vorher einkaufen waren, also mit Roland, wir waren jetzt ja gerade wieder auf Mallorca ein paar Tage zusammen, wo wir in so einer Masterclass mit unserem Verband mit 12 Kolleginnen und Kollegen unterwegs waren und dann ja auch zusammen einkaufen gehen. Und es macht auch schon richtig Spaß, mit Roland anzukommen am Flughafen, den Mietwagen entgegenzunehmen und erstmal auf ein Weingut zu fahren, um einfach mal Wein einzukaufen für die vor uns liegenden Tage. Und natürlich können wir nicht einfach Wein kaufen, ohne den Wein probiert zu haben. Das haben wir natürlich erstmal gemacht und haben dann wirklich tollen Wein gekauft. Und dann auch, wenn wir dann immer einkaufen gehen, um frischen Fisch und Fleisch und allen möglichen Dinge, die einfach so richtig Spaß machen, sie auch zuzubereiten. Und wenn du dann Roland zuschaust, wie er wirklich so am Herd, so die Gambas, also allein schon die Vorbereitung, ja, macht schon richtig Spaß, mit ihm dann die Dinge zuzubereiten. Und Roland kann dann auch natürlich eine tolle Geschichte dann dazu erzählen. Und dann kommt plötzlich noch ein Song, den er dann da hat produzieren lassen, genau da dafür. Und das war also wirklich wieder sehr, sehr eindrücklich, Roland. Und jetzt die Hörerinnen und Hörer wären sicherlich auch noch wirklich sehr, sehr spannend, noch den einen oder anderen Fall zu hören. Aber ich würde jetzt noch viel lieber auf deine Passion eingehen, auf deine Passion des Kochens, auf deine Passion dieses traumhaften Herdes, den du vor einigen Jahren erstanden hast. Und wir auch jetzt auf Mallorca darüber gesprochen haben, über diese Location, wo der bald sein Zwischenheim finden wird. Und zwar so ein richtig toller Gourmet-Herd. So ein Riesending, der auch bei Paul Bocuse in der Küche steht. Und wir hätten eigentlich schon vor einer Woche diesen Podcast aufgezeichnet. Und dann hat Roland gesagt, ich bin voll im Restaurieren von dem Herd, um letztendlich zum ersten Event damit fertig zu werden, den wir hier machen. Und ich habe ja Fotos gesehen, wie du den restauriert hast, wie liebevoll du die Location hergerichtet hast. Das ist übrigens ein sehr, sehr spannendes Projekt, das da Roland hat. In den Shownotes werden wir auch die Website von Roland als Gourmet, nicht als Kriminalhauptkommissar AD, sondern als Gourmet auch aufzeigen werden für diese Kochevents, die da möglich sind am Herd, was Empathie und Verbundenheit und Teambildung anbetrifft. Und Roland, jetzt würde ich dich einfach bitten, so wie du mir das vorhin erzählt hast, wo wir uns kurz eingeplaudert haben für den Podcast, über das, was du da gerade so erlebst damit, mit diesem Herd, mit den Menschen am Herd und mit dem, was da so in dir richtig lange gebrannt hat und jetzt so ein richtig loderndes Feuer geworden ist.
Also ein Satz ist noch ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, wann und wo ich ihn aufgeschnappt habe. Er begleitet mich schon ungefähr 3 Jahrzehnte. Ich weiß nicht, wem ich es zu verdanken habe. Es gibt den Grundsatz, koche und trinke nichts, worüber du keine Geschichte erzählen kannst.
Und ich sage euch eines, ich musste hier kurz einfach ins Wort fallen. Mit Roland zu kochen, mit Roland ein gutes Glas Wein zu trinken und sich dann über Geschichten auszutauschen und sich gegenseitig Geschichten zu erzählen. Und wir Speaker, wir erzählen halt einfach nun mal gerne gute Geschichten. Und das macht mit Roland auch so viel Spaß. Und jetzt gebe ich dir gerne wieder das Wort, aber das musste ich einfach sagen, weil das mich immer wieder begleitet, wenn wir uns sehen, die Geschichten, die wir erzählen, die so Tiefgang haben und die so Freude machen und einen so wirklich in so einen positiven Vibe bringen.
Geht trotzdem nochmal einen Schritt zurück mit den Geschichten. Also die Geschichten bestimmen mein Leben. Auch die Geschichten von Straftätern, auch von Opfern. Ich glaube, dass ich vom Runden der Empathie einen ganz großen Schluck genommen habe. Also ich mag es einfach, die Geschichten von anderen zu hören. So, und dieses Aufspüren und Recherchieren hat sich automatisch auch im Bereich der Kulinarik übertragen. So, und jetzt befriedige ich deine Neugierde auf den Herd.
Danke, also danke.
Wenn ihr googelt Molteni, also Molteni, und dann Stoves, wie Herde dahinter gibt, dann kriegt ihr ein Gefühl dafür, also zum Beispiel auf YouTube, warum solche Form von Herden einen ambitionierten Koch so glücklich machen. Wolfgang, du kannst echt gut beschreiben. Beim Gourmet tue ich mich allerdings schwer. Das verkörpert für mich irgendwas schnell, was ich weiß nicht, das klingt zu abgehoben. Also ich bin ein Freund wirklich, der nicht von Schäumchen, Spürchen oder sonst was auf dem Teller, sondern ein kulinarisches Bild zu bauen, ja, aber kein Schnickschnack.
Also bei Roland, so. Bei Roland gibt es nie zu wenig.
Ja.
Ich habe letztens, als wir auf Mallorca jetzt am Herd zusammenstanden, habe ich gesagt, weißt du, du erinnerst mich irgendwie auch zum Teil an Jamie Oliver. Und zwar, Jamie Oliver kocht ja auch eher etwas gröber. Ne?
Ja.
Also nicht die Haute Cuisine mit kleinen, fein gehackten Zwiebelchen, die gerade mal so einen halben Millimeter groß sind, sondern die dürfen schon auch mal einen Zentimeter groß sein. Und ja, also nicht irgendwo mit der Pinzette irgendwas aufgetragen, sondern einfach auf den Teller.
Ich habe ja mit meiner Frau Kirsten im Jahr 2013 ein Kochformat gegründet. Also Live-Cooking professionalisiert und das auch als Dienstleistung angeboten. Dann haben wir uns 4-5 Tage zu einer doofen Jahreszeit auf Sylt in einem Ferienhaus eingemietet und haben gesagt, wie kochen wir eigentlich? Wie kann man das beschreiben? Was ist das für ein Stil? Und dann sind wir damals drauf gekommen, das ist Unplugged Kitchen. Also der Begriff Unplugged, den kennen wir alle so aus der Musikwelt.
Ja.
Das nicht geschönte, dieses nicht verstärkte, sondern einfach wie Musik halt ist und dann einfach auf die Musik in der Küche übertragen. Und dann geht's noch jetzt eine Stufe weiter. Ich habe vor 2 Jahren angefangen, die KI als Sparringspartnerin, also unser Freund Thorsten Jäckel sagt immer, nicht KI, sondern IK, intelligente Kollegin. Und ich habe mittlerweile eine Suchchefin, sage ich, eine KI, mit der ich mich austausche und die mich dabei unterstützt hat, auch den Kochstil noch zu verfeinern.
Cool. Also wir nehmen den Thorsten Jäckel natürlich auch mit in die Shownotes mit rein, den lieben Kollegen. Logisch, ein sehr wertgeschätzter, lieber Kollege, der absolut mit der neuesten Technik immer affin ist.
Gut, ich schlage wieder den Bogen zum Herd, ja?
Ja, gerne. Unbedingt. Also zu dem Molteni.
Ja, genau. Der ist mir, ich hatte, glaube ich, so in dem Jahr, musst du überlegen, so um die Jahrtausendwende. Denke mal so 97, 98, hatte ich zum ersten Mal Kontakt mit einem solchen Herd. Ich bin auf einer Antik- und Genussmesse im Ruhrgebiet unterwegs gewesen und bog dort um die Ecke und da stand ich vor wunderschönen Herden und der Verkäufer sah mir wohl an, dass meine Augen leuchteten und winkte mich heran. Und als erstes machte der die Backofenklappe los und sagte, stellen Sie sich da mal drauf. Ich bin kein Leichtgewicht, aber da habe ich gesagt, das wollen Sie nicht. Aber der Volker, ich würde mal sagen, der war noch 30 Kilo schwerer als ich. Der stellte sich dann auf diese Backofenplatte.
Ja.
Und da habe ich schon festgestellt, das ist komplett armlich.
Also sozusagen unzerstörbar.
Ja. So, und dann war der Linke immer in Synapsen gesetzt. Also möchtest irgendwann in deinem Leben, möchtest du mal auf einem Molteni kochen. Meine Bucketlist war um einen Punkt bereichert. habe ich einen Restaurator für diese Herde kennengelernt oder recherchiert. So muss man eigentlich sagen. Er rennt ja nicht vor die Füße. Ich habe mich mit der Marke beschäftigt und festgestellt, es gibt dort jemanden, Karl Esser heißt der, in Bergisch Gladbach, der eine Passion entwickelt hat, diese Herde, die irgendwo ausgemustert werden. Wichtig ist zu wissen, diese Herde stehen fast ausschließlich in Sterneküchen auf dem ganzen Planeten verteilt. Es gab auch mal so den Hinweis, wenn man den nächsten Stern erkochen möchte, man hatte keinen Maltini, würde man dem Michelin-Tester gnädig stimmen, wenn man einen Maltini hätte und darauf kochen würde.
Das ist ja klasse.
Und ich war jetzt einfach fasziniert von der Geschichte und dann lernte ich Herrn Esser kennen und Karl Esser und im Jahre 2013 meldete der sich bei mir und sagt, Herr Busse, ich habe da einen Herd, sagt er, ist wunderschön, den habe ich restauriert in über 900 Arbeitsstunden. Der hat in Belgien in einer Sterne-Gastronomie gestanden. Die Gastronomie heißt L'Essentiel, also das Wesentliche. Und dann gedacht, der Herd könnte für dich wesentlich sein. Also ich habe Kirsten in den Herd gezeigt und unvorstellbar. Also der ist 4,28 Meter lang, 1,78 Meter breit und wiegt 2,5 Tonnen.
Also das ist ein echter Herd. Das ist kein Herdchen, das ist ein Herd.
Du kannst mit 12 Personen daran arbeiten, die kriegst du alle beschäftigt. Und wir haben gestern beim offiziellen Einbrennen, also wo wir alle Helferinnen und Helfer, die geholfen haben, unsere Kupfertöpfe zu polieren, das Messing des Herdes zu polieren, haben wir dann zum Helping Hands Fest eingeladen und den haben wir in Anfangsphase zu zweit bespielt. Das geht auch. Aber ich komme zurück auf den Moment. Es war natürlich jetzt total wichtig, auch Kirsten davon zu überzeugen, dass wir diese Gelegenheit, dass uns ein solches Schmuckstück angeboten wird, nur einmal im Leben haben werden.
So, so da hast du es, liebe Kirsten.
Ja.
Und also war schon, wie war das? Ganz ehrlich, Hand aufs Herz?
Kirsten kennt mich, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut und wusste, dass ich fortan ein nicht ganz so glücklicher Mensch sein könnte, sag mal, dieses Stück nicht zu erwerben. Dann haben wir den gekauft und haben den bei einem Freund in einer Halle eingelagert. Und ich habe immer gesagt, ich brauche Zeit dafür, um ein Konzept zu entwickeln, mich zu kümmern. Und bei den geschilderten Hauptjob mit seinen Stundenanteilen plus meiner Nebentätigkeiten, so richtig Raum war dafür nie. Es gab immer nur Sequenzen.
Wann war das, wo du den gekauft hast?
2014.
Wow, das ist ja schon 12 Jahre her, ne?
Und der ist während der Zeit ist ja dreimal umgezogen. Also zum Schluss stand er bei uns in einer Garage, ich glaube jetzt insgesamt für 8 Jahre. Und da wurde auch meine Frau schon gelegentlich mal ein bisschen komisch so. Ne? So nach, hör mal, soll ich mich wieder verkaufen? Nein. Ich sage, wird der Zeitpunkt kommen. Also ein Vertrauen darauf, dass die richtige Gelegenheit kommt. Und den war dann tatsächlich da. Ich glaube, im März war es. Wir haben für eins unserer Magazine haben wir ein Interview geführt für die Cover Story. Und es ging um ein sehr innovatives Bauunternehmen hier in der Region. Und mein Interviewpartner Florian Schillings, den ich an der Stelle ganz herzlich grüße, hatte große Passion für Kulinarik, aber nicht für Kochen. Und als wir hier oben bei uns im Privatraum am Herd standen, also das ist vielleicht noch wichtig für die Zuhörerinnen und Zuhörer, also so ein Maltini nennt man auch Klavier der Köche. Also da kommt nichts drüber. Die Nummer 2 im französischen Bereich ist ein Le Cornu und die Nummer 3 ist ein La Canché. Und La Canché in einer normalen Ausführung, 1,20 Meter Breite, steht bei uns im offenen Wohnzimmer. Daran wird gekocht. Und dann steht der Flo neben mir und sieht mich da hantieren auf den ganzen Gasflammen. Und sagt, sagt er, deine Art, da dran zu arbeiten, sagt er, finde ich toll. Und ich finde auch so einen amtlichen Herd toll. Ich sag, ja, der ist schon toll, aber der große Bruder steht unten in der Garage. Ja, und da aus. Und ich brauchte gar nicht viel erzählen, weil der aus einem anderen Projekt heraus schon Markenbekanntschaft mit einem solchen Herd gemacht hat. Der wusste, worüber wir sprachen.
Mhm, klar.
Und dann war es so, dass du im Laufe des Abends, ne, natürlich wird dann auch mal, werden zwei, drei Gläser Wein getrunken. Und er sagte, ich habe ein konkretes Bauprojekt, was 2030 realisiert werden soll. Und da sehe ich den auf der so vielen Etage. Und mit dem Bild konnte ich gut leben, weil dieses Projekt hatten wir zuvor in der Interview-Session eingefangen. Haben ihm mal gesagt, du, das sind noch eben 4 Jahre. Er sagt, was hältst du denn davon, wenn wir mit dem Herz und Pop-up machen, jetzt so für 6 Wochen? Mir stehen alte Industriehallen zur Verfügung, danach werden die abgerissen. Da muss man mal eine Nacht drüber schlafen, muss mal testen. Auch für sich selbst, ist das jetzt eine weinselige Plauderei gewesen oder ist das auch mit einer Umsetzungswahrscheinlichkeit hinterlegt? Und dann haben wir uns tagsüber getroffen, haben mal ein Cappuccino getrunken, haben uns diese Hallen angesehen und haben uns in den Hallen dann den Handschlag gegeben, wir machen das als Kooperationsprojekt gemeinsam. Das heißt, der Flo kümmert sich, dass der Herd betriebsbereit ist, also muss in diese urbane Brache wieder Strom, Gas, Wasser installieren. Und ich kümmere mich um das komplette Eventdesign und wie dann auch daran gekocht wird. Und jetzt schlage ich wieder die Brücke zu meinem damaligen Hauptjob. Da gab es im Bereich der Festnahmetechniken gab es ein Kommando, das heißt Zugriff bei günstiger Gelegenheit.
Ja. Bei günstiger Gelegenheit, okay.
Insbesondere in der Zusammenarbeit mit Spezialeinheiten ist das komplett wichtig, dass man dann eine einheitliche Sprache spricht. Und wir haben jetzt für dieses Projekt einfach gesehen, du darfst noch dazu wissen oder ihr alle dürft wissen, es hat ein solches Projekt auf der ganzen Welt noch nie gegeben. Also noch nie ist ein Molteni dieser Größenordnung in eine solche urbane Brache reingestellt worden und vor allen Dingen demokratisiert worden. Das heißt, wir bringen dort Menschen zusammen, die nicht aus der Spitzengastronomie kommen, sondern vornehmlich aus dem Business. Auch der Satz dazu, ich habe 2014, das war im Nachhinein betrachtet, war da ein total spannendes Jahr, weil ich habe dort einen Vortrag gehalten, oben in Wolfsburg. Das war eine Agentur, die mit VW zusammengearbeitet hat. Und die hatten ein Konzept, das hieß Ideenherd. Da trafen sich Menschen aus dem Business, lauschten meinem Vortrag, damals waren das so circa 25. Und dann ging man runter in eine schöne Küche und da standen 2 Köche und die haben dann gekocht. Und kriegte man nette Sachen gereicht. Und damals habe ich schon gedacht, das wäre jetzt viel cooler, wenn du mitkochen könntest.
Ja, klar.
Du kommst ja noch mehr in die Interaktion rein. Und damals habe ich gesagt, wenn wir den Herd kaufen, was wir ja getan haben, möchte ein Business- und Inspirationsherd gestalten. Und wir wissen, also die letzte Rückzweifel, die stehen noch, oder dann sind keine Zweifel. Die letzte Sicherheit steht aus, nämlich eine schriftliche Bestätigung, dass es das noch nie gegeben hat seitens des Herstellers. Also diese Demokratisierung ist mir total wichtig, weil das ist viel zu schade, dass ein solches Schmuckstück nur im verborgenen Bereich einer Sterneküche steht. Und ja, ich habe im Jahre 2018 bin ich bei Bocuse gewesen, da war der gute Mann ein halbes Jahr verstorben und habe gesagt, ob ich mal ins Heiligtum dürfte, nämlich in die Küche. Und dann haben gesagt, nein, also das ginge nicht. Ne? Und dann habe ich mein Handy rausgeholt und habe gezeigt, ich sage im Grunde genommen, das ist unser Molteni, ne? Und der will einfach mal sehen, ne, wie der Molteni von Herrn Bocuse aussieht. Und damit wurde mir Einlass gewährt und schöne Erlebnisse.
Cool, nee, cool.
Auch er da die Geschichten erzählen. Unser hat auch eine ganz besondere Geschichte.
Mega, Roland, mega. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ein offizielles Projekt, das hier gestartet wurde. Und wir haben uns ja schon auf Mallorca unterhalten über die Projektphase 1. Die Projektphase 2 ist schon in Planung. Und die Projektphase 3 liegt noch ein bisschen weiter weg, aber die ist auch schon in Planung. Und die Projektphase 1, die läuft jetzt, wir haben jetzt den 1. Juni, die läuft jetzt gerade mal 7 Wochen, weil dann wird dieses Gebäude dann wohl abgerissen werden. Und der Molteni muss dann wieder in die Garage vom Roland umziehen oder wohin auch immer. Nein, er schüttelt mit dem Kopf, nicht in die Garage von Roland. Und liebe Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz, also wenn ihr hier aus der Schweiz zuhört, auch in den Shownotes, das wisst ihr ja, ist auch immer meine E-Mail-Adresse kontakt@www.wulle.ch. Ich habe mit Roland schon drüber gesprochen und ich habe schon die ersten Interessenten, Unternehmer, die Interesse haben, die auch gerne essen und trinken, die also da auch eine Passion dafür haben, ein gemeinsames Fest zu machen, ein gemeinsames Kochfest an dem Molteni Herd von Roland in Bocholt. Also es ist dann ein bisschen hoch in Deutschland, aber also das ist nicht arg viel weiter wie von Zürich nach St. Gallen. Also so eine Stunde. Nein, das ist ein bisschen mehr. Aber ich kann euch eins versprechen, jede Stunde Anreise, die kriegt ihr mehrfach zurück an Empathie, an Gefühl, an Emotionen, die da am Herd stattfinden. Natürlich darf ein gutes Glas Wein da überhaupt nicht dabei fehlen oder auch zwei. Und schreibt mir, wenn ihr Interesse habt an diesem Projekt. Wir planen das für die Phase 2, Roland. Wann wird die Phase 2 in etwa starten? 2027, oder?
Im Jahre 20, warte mal, lass mal überlegen. Wir sind 26, im Jahre 2027 wird das gute Stück 30 Jahre alt. Das heißt, den Geburtstag werden wir dann womöglich in einer anderen Pop-Up-Location feiern. Nicht möglicherweise, es wird so sein. Wo wir aber momentan 2-3 Angebote haben, aber wir sind sicher, da kommt noch viel mehr dazu.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, genau. Und Wolfgang, da ich weiß, dich wirklich für deine Art schätze, kann ich mir auch vorstellen, dass du auch ein extrem tolles Netzwerk hast, die das zu wertschätzen wissen. Und wir würden uns wirklich freuen, euch hier als passionierte Gastgeber im Bocholt begrüßen zu dürfen.
Das werden wir auf jeden Fall machen, lieber Roland. Du, vielen, vielen Dank für, dass du diese Geschichte mit deinem Molteni mit uns geteilt hast, mit den Hörern und den Hörer. Ich finde das extrem spannend, so wirklich diese, auf der einen Seite diese Kriminalistik und auf der anderen Seite diese Passion für diesen Genuss und für diese Leidenschaft und die Passion am Herd. Und ich habe noch mal eine andere Frage, Roland, so beim Kochen sowie beim Ermitteln braucht es ja Aufmerksamkeit, Timing, Erfahrung, Intuition, Reduktion und manchmal den Mut, etwas wegzulassen. Ja, das hast du ja auch jetzt so wunderschön beschrieben. Also nicht diese Shishi-Shishi-Küche, so dieses feine mit der Pinzette aufgetragene Söschen, sondern wirklich so das Handfeste. Das ist ja beim Entscheiden ähnlich. Es geht ja hier mutig entscheiden und machen, auch in dem Podcast. Und da hast du ja auch schon einige gute Beispiele jetzt gesagt, sowohl aus der Kriminalistik als auch damals als der Molteni, als die einzige einmalige Chance im Leben, so etwas zu erwerben, entschieden hast, es zu machen. Also es geht oft auch darum, nicht alles, was möglich ist, ist ja auch richtig. Aber vielmals brauchen wir ja auch so diese Intuition, die wir in uns ja auch wahrnehmen, ne? Wie du es ja auch in deiner Arbeit als Kriminalhauptkommissar ja hattest, so wie du einfach damals bei dem Fall, den du beschrieben hast, auch gespürt hast, hey, mit dem Detektiv, da stimmt irgendwas nicht. Also sprich, diese Intuition, die du da hattest, nach der Auswertung der ganzen Faktenlage, was hat dich das Kochen über gute Entscheidungen gelehrt? Also was dir weder Polizeiausbildung noch die Führungserfahrung hätten beibringen können?
Also auch beim Kochen bei sich zu bleiben. Zum Beispiel, ich bin ein ganz miserabler Rezeptkoch. Also ich hole mir, wenn ich irgendwo essen gehe, finde ich schön, wenn ich inspiriert werde, wenn ich nachher rausgehe und ein Stückchen schlauer bin, als ich reingekommen bin. Mhm. Ja, deswegen hat das viel mit Intuition, mit Inspiration zu tun, nicht mit uniformiertem Geschmack. Wenn ich ein Rezept irgendwo lese, dann kann es sein, dass ich mir davon Teile borge. Aber im Grunde genommen bleibe ich bei mir. Wenn an einem Rezept dran steht, nehmen Sie eine Messerspitze Kreuzkümmel. Nein, ich nehme keine Messerspitze Kreuzkümmel, weil Kreuzkümmel für mich doof ist. Also ich soll alle die Kreuzkümmel lieben. Aber so, es gibt manches Gemüse, das nehme ich nicht. Und naja, und dafür stürze ich mir in andere Sachen rein. Also Kochen ist im Grunde genommen relativ einfach, wenn man sich darauf konzentriert, was man persönlich sehr gerne mag. Und da ist, glaube ich, auch noch eine gute Analogie möglich. Vieles Gute entsteht durch Reduktion. Also eins meiner Paradegerichte ist, also ich bin sowieso mehr so ein frankophiler Typ. Also ich liebe französische, aber die Brasserie-Küche, also eher die ländlich geprägte Küche.
Ja.
Und Paradegericht ist Coq au Vin. Und ein Coq au Vin, mit über 20 Zutaten, ist ein Schmorgericht, was so erst nach 2 Stunden wirklich seine Finesse entfaltet. Und je mehr von der Grundsubstanz als Flüssigkeit einkocht, desto mehr Geschmack bleibt übrig. Und am zweiten Tag nochmal warm gemacht zu haben, schmeckt es noch besser. Also vieles Gute entsteht durch Reduktion. Und genauso ist das mit unserem Wissen, mit unseren Erfahrungen. Wenn die alle nochmal ein bisschen länger schmoren, sich noch mehr destillieren, dann kommt meistens was Gutes bei raus.
Da gehört auch Geduld dazu, ne? Wie beim Lösen eines Falls braucht man ja auch Geduld. Den löst man auch nicht von heute auf morgen. Und so ein Coq au Vin braucht einfach auch seine Zeit, bis dann sich letztendlich alle Ingredienzien auch so wunderschön miteinander verschmolzen, verbunden haben, um dann so den finalen Geschmack zu haben.
Ja, ist schon richtig.
Lieber Roland, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich nehme daraus sehr viel mit. So, diesen besonderen Blick eines Kriminalisten auf Menschen, auf Motive, auf Muster und auf die Wahrheit, aber auch deine Freude am Leben, am Genuss, am Schreiben, da sind wir jetzt gar nicht näher eingegangen auf das Schreiben, weil du schreibst ja auch sehr, sehr gerne, auch als Verleger für ein eigenes Magazin. Und am Kochen und an der Kunst, sich nicht auf eine einzige Rolle reduzieren zu lassen. Da haben wir es mal wieder mit dem Reduzieren, aber du lässt dich da nicht reduzieren. Also reduzieren ist bei Roland, wäre da wirklich falsch dran, weil ich erlebe ihn ja und ich kenne ihn ja in allen beschriebenen Rollen, die er da hat. Und jede einzelne Rolle lebt er mit Passion und mit wirklich so, wenn man ihn dann so sieht, mit so leuchtenden Augen dahinter, wenn er davon erzählt. Und für mich war das jetzt ein Gespräch zwischen Tatort und Esstisch. So zwischen Spurensicherung und Selbstbegegnung und zwischen kriminalistischer Erfahrung und der menschlichen Tiefe, die ich auch so sehr in unseren Gesprächen immer schätze. Danke, Roland, dass du deine Erfahrungen, dass du deine Gedanken und auch deine sehr eigene Lebensperspektive mit uns geteilt hast, mit den Hörerinnen und den Hörern. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Dabeisein bei Mutig Entscheiden und Machen. Und wenn euch diese Folge inspiriert hat, dann nehmt gerne einen Gedanken mit in euren Alltag. Vielleicht liegt die wichtigste Spur nicht immer draußen, sondern manchmal mitten in uns selbst. Und jetzt wünsche ich euch noch eine ganz, ganz tolle Restwoche. Habt's gut, kommt gut an am Freitag oder am Samstag, am Ende der Woche. Bleibt uns wohlgesonnen und teilt auch gerne diesen Podcast. Bis dahin, alles Liebe, ciao.
Mutig entscheiden und machen. Der Podcast von Wolfgang Walter Wulle. Im Gespräch mit Gästen, als eingespieltes Duo oder allein. 3 Formate, 1 Fokus.
So, ja, ich glaube, das war's. Auf den Punkt.